Es gibt gute Gewohnheiten. Als junger Mensch denkt man ja, da habe ich zumindest gedacht, wenn ich mal so alt bin, dass ich so einen starren Rhythmus habe für mein Leben, dann bin ich richtig alt geworden. Also wenn dein Wochenrhythmus mal daraus besteht, dass dein Ziel ist, am Sonntagabend um 20.15 Uhr Tatort zu schauen, dann bist du richtig alt geworden. So, und ich habe gedacht, das muss der Horror sein, wenn dein Leben so in festen Bahnen verläuft und du einfach weißt, morgens um 6 Uhr aufstehen, um 6.30 Uhr Tee trinken, zur Arbeit gehen, von der Arbeit heimkommen, Haushalt machen. Wenn alles geregelt ist, wie langweilig. Und ich dachte mir, das Leben muss spannend sein, immer neu, nie festlegen, gucken, ausprobieren und so weiter. Und ich dachte, Gewohnheiten ist was für alte und langweilige Menschen. Aber jetzt bin ich ja auch nicht mehr ganz jung. Ich habe festgestellt, es gibt auch gute Gewohnheiten. Es gibt Gewohnheiten im Leben, die geben dir auf eine gute Art und Weise Sicherheit. Wir haben eine Gewohnheit bei uns zu Hause, dass wir als Familie zusammen Mittag essen. Abends ist meistens ein bisschen schwierig, immer wieder Termine als Pastor. Aber Mittag haben wir eine gute Chance, als Familie gemeinsam zu Mittag zu essen. Ich habe festgestellt, meiner Frau hilft es unheimlich. So, mir nicht immer, weil nicht immer ist 12.30 Uhr passend für mich. So, ich richte mich dann danach. Aber für meine Frau stelle ich mir das so vor, wenn wir keine Gewohnheiten hätten, wie wir gemeinsam essen, wäre es echt schwierig. Müsste so um 12.10 Uhr durch die Zimmer gehen zu Sarina und sagen, Sarina, hast du heute Lust zu essen? Und Sarina schaut sie dann komisch an und sagt, ja doch, ich glaube essen, ja doch, essen schon. Am liebsten Spaghetti mit Tomatensauce. Und so denkt sie, okay, Sarina möchte Spaghetti mit Tomatensauce, geht zum Joshua und sagt, Joshua, hast du heute auch Hunger? Und er sagt, ja, Pommes, unbedingt Pommes und so. Aber erst in einer Stunde, ich muss noch Lego fertig spielen. Ruft dann bei mir an und sagt, Schatz, am besten du bringst mir vorbei, ist mir viel lieber. Und so, ich habe ganz viel Hunger, aber auch ganz schnell so. Was für ein Leben. Was für ein Leben, wenn du permanent neu justieren musst und gar keine Gewohnheiten in deinem Leben hast, die dir Sicherheit geben. Ich habe festgestellt, es gibt ein paar Dinge im Leben, ein paar gute Gewohnheiten, die helfen. Wir als Familie, wo ich aufgewachsen bin, meine Herkunftsfamilie, werden auch verschiedene Gewohnheiten. Eine unserer Gewohnheiten war, dass wir jeden Sonntag zum Gottesdienst gegangen sind. Jeden. Ich kann mich als Kind nicht erinnern, dass es einen Sonntag gab, wo wir als Familie nicht zum Gottesdienst gegangen sind, es sei denn, wir waren irgendwo im Ausland im Urlaub oder jemand war richtig schlimm krank. Aber es ist auch nur der zu Hause geblieben, der krank war, plus vielleicht irgendwie noch ein Elternteil. Aber ansonsten ist man zum Gottesdienst gegangen. War egal, ob 30 Zentimeter Schnee lag oder ob es 30 Grad Hitze hatte, da hat man gar nicht drüber nachgedacht. Die Frage war nicht, ob wir zum Gottesdienst gehen, die Frage war nur, wie kommen wir hin? Und das war zugegeben bei Glatteis und 30 Zentimeter Schnee schwieriger. So, aber es war nicht die Frage, ob wir gehen. Und ich habe festgestellt, es hat uns ganz viel, wie will ich sagen, Energie gespart. Wenn du morgens aufstehst und weißt, was ansteht, kannst du deine Energie darauf verwenden, wach zu werden. Dir einen Kaffee zu kochen, deinem Gesicht zu sagen, dass es aufgestanden ist und all diese Dinge. So. Und wenn du die ganze Energie darauf bündeln musst, kannst es viel einfacher, wenn du noch deinen Kopf zerbrechen musst. Gehen wir, gehe ich nicht, regnet, kommt Besuch heute Nachmittag, habe ich eingekauft, ist die Toilette schon geputzt, haben die Kinder die Hausaufgaben gemacht, bin ich eigentlich müde, wie ist mein Mann drauf und so, kennt ihr das? Und die erste halbe Stunde ist schon rum, wo du einfach nur überlegst, sollen wir das, sollen wir nicht und bis du fertig überlegt hast und entschieden hast, vielleicht wäre es doch ganz gut, schaust du auf die Uhr und merkst, es ist zu spät. Und dann bleibst du liegen so. Und ich habe festgestellt, es spart ganz viel Energie, gute Gewohnheiten zu haben. Und das ist das eines der Dinge, die mir meine Eltern mitgegeben haben. Nicht eine Gewohnheit, sondern eine ganz große Liebe zur Gemeinde. Eine ganz große Liebe zur Gemeinde Jesu, zum Gottesdienst zu gehen. Und daraus ist eine Gewohnheit entstanden, dass wir jeden Gottesdienst zum Gottesdienst gegangen sind. Es gab mal eine Phase, da fand ich es nicht so spannend. So, nicht weil ich Jesus nicht mehr geliebt habe, nicht mehr weil ich meine Gemeinde nicht gemocht habe, aber ich habe festgestellt, immer wieder hatten wir so Gastsprecher eingeladen, die dann ganz toll aus ihrem Leben erzählt hatten. Ich habe festgestellt, die meisten von denen, die wir eingeladen hatten, die hatten alle Drogen genommen. Die waren alle irgendwie in irgendeiner Form schon mal im Gefängnis gesessen oder sind fremdgegangen, haben die Ehe gegen die Wand gefahren und wie bankrott gemacht oder Geld in der Börse verdient. Die hatten irgendwie alles so ein crazy Leben. Und aus diesem Leben haben sie erzählt, wie das ohne Jesus war und wie es dann mit Jesus war. Und das fand ich als Kind total spannend. Die haben das so toll erzählt. Das war manchmal besser wie Film schauen. Und ich hatte in meinem Herzen so diesen Wunsch, auch gerne mal Pastor sein zu dürfen. Ich wollte gerne montags frei haben. So, und so dachte ich, passt das sein, das wäre echt schön. Und bin da drin gesessen als 13, 14 Jahre und dachte, ich würde so gerne Pastor sein wollen, aber mit meiner Lebensgeschichte, wer will das hören? Bin aufgewachsen, bin jeden Sonntag zum Gottesdienst gegangen, ich habe es nie anders gekannt, ich habe auch nie rebelliert, so. Ich habe auch nie darüber nachgedacht, so meine Eltern haben mir das so in die Wiege gelegt. Ist das eine spannende Geschichte, wo alle Menschen drin sitzen, jo, ich will auch so sein wie du. So, ich habe gedacht, ich würde so gerne Pastor sein, aber was für ein langweiliges Leben. Habe mir überlegt, Drogen zu nehmen, fremd zu gehen, so, aber all diese Geschichten. Habe es zum Glück verworfen und bin dankbar im Nachhinein für meine Eltern, dass ich so langweilig aufgewachsen bin. Und das ist, was meine Eltern mir oder uns als Kindern mitgegeben haben, eine ganz, ganz große Liebe zur Gemeinde. Und es hat sich einmal darin gezeigt, dass wir jeden Gottesdienst zum Gottesdienst gegangen sind. Es hat sich zum Zweiten darin gezeigt, das habe ich als Kind gar nicht gemerkt, dass meine Eltern nie schlecht über Gemeinde gesprochen hatten. Jetzt will ich nicht sagen, dass meine Gemeinde perfekt war. Die war sicherlich nicht schlecht, so, aber da gab es auch sicherlich Ecken und Kanten und es gibt immer irgendwas zu erzählen. Wenn es nur das Loch in der Hose vom Pastor ist oder irgendwas ist immer, wo du sagst, zu viel Nebel, zu viel Rauch, zu leise, gibt es auch. Es gibt auch Menschen, für die Älteren unter euch, es gibt Menschen, denen ist zu leise. Das könnt ihr gar nicht vorstellen, gell? Ihr denkt immer, es ist zu laut. Aber es gibt tatsächlich Menschen, die sagen, es ist so leise hier, können wir nicht mal aufdrehen. Wir sagen, nein, 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 es geht gar nicht. Und so. Und dann gibt es Menschen, denen ist zu laut und es gibt immer irgendwas zu reden, stimmt's? Wenn der Gottesdienst ruhig ist, deswegen gehen ja manche auch in die Kirche, dass man danach was zu erzählen hat. So, was meine Eltern sich angewöhnt haben, ist nie vor uns Kindern schlecht über Gemeinde zu reden. So, ist nicht mein Thema heute Morgen, aber wenn du einen guten Tipp mit nach Hause nehmen möchtest, wenn du irgendwann mal Kinder großziehen willst und möchtest, dass die über die Pubertät hinaus nicht nur Gott lieben, sondern auch Gemeinde, dann nimm diesen Tipp mit, sprich nie schlecht vor deinen Kindern über Gemeinde. Mit jedem Mal, wo du schlecht über die Gemeinde, über den Pastor, über seine Frisur, über irgendwas schlecht sprichst, gibst du ihnen frei Haus ein Argument, warum sie irgendwann mal nicht mehr mit müssen. Stimmt's? Die merken sich das alles, das merkst du gar nicht. Und irgendwann, 3, 4, 5 Jahre später, kriegst du all deine Argumente, alles, was du gesagt hast über Gemeinde, aufgetischt von deinen Kindern mit diesem Argument, warum sie jetzt ausschlafen dürfen. Wenn du das nicht willst, dann sprich gut über Gemeinde. Sprich toll über deinen Pastor. Frag meine Frau, da fällt was ein. So, es gibt gute Seiten an mir. Pick dir irgendwas raus. Sprich über einen Kaffee. So, sprich gut über Gemeinde. Das ist auch was, was meine Eltern uns oder mir mitgegeben haben. Und so bin ich aufgewachsen. Die Ladies Night hat gestern so gerockt. Meine ganze Stimme ist unglaublich. Ja, jetzt fragen sich all die Männer, was hat er gestern gemacht? So, zu spät, zu spät. Zu spät. Ich hatte so eine Begeisterung für Gemeinde, dass ich meinen Grundschulfreund, der hieß Steffen, eines Tages gefragt habe, ob er nicht auch mal mitgehen möchte in die Gemeinde. Und weil er ein gut erzogener Junge war, sagte er grundsätzlich gerne, aber muss ich meine Mama zuerst fragen. So sind wir zu seiner Mama gegangen, habe ich gesagt, hallo, wir täten morgen, ich und meine Familie, in die Gemeinde gehen. Kann der Steffen denn mit zur Gemeinde? Und sie schaut mich an wie vom Bus überfahren und sagt, was ist denn eine Gemeinde? Geht ihr wählen? Sag ich, nein, wir gehen nicht wählen, wir gehen zur Gemeinde. So, und ich sage, ja, was macht man in der Gemeinde? Und ich denke, wie, du weißt nicht, was Gemeinde ist? Auf welcher Welt lebst du? Ich kannte keinen Menschen, der nicht wusste, was nicht Gemeinde ist. So, ich habe den ersten Mal eine Person getroffen, die nicht wusste, was eine Gemeinde ist und habe festgestellt, ich kann es nicht erklären. Ich war da zwar jeden Sonntag als Kind, aber Gemeinde war Gemeinde und ich konnte es nicht erklären. Und so habe ich ein bisschen nachgeschaut, habe festgestellt, es gibt ganz verschiedene Begrifflichkeiten für das, was für mich Gemeinde ist. Manche sagen Gottesdienst dazu, manche sagen Kirche dazu, andere sagen, früher hat man gesagt, wir gehen in die Versammlung. So, keine Ahnung, vielleicht gehst du zur Stunde, ist mir auch egal, wie du sagst. So, manche gehen zur VM und zur Volksmission und zum Gospelhaus und zum Treffpunkt Leben und es gibt so viele Begriffe. Alle meinen irgendwie dasselbe. Ich habe mich gefragt, was ist eigentlich Gemeinde? Und wenn wir in die Bibel reinschauen, dann entdecken wir, dass Jesus, immer wenn er von Gemeinde gesprochen hat, dieses griechische Wort Ekklesia genommen hat. Die Juden in dem Kontext, wo er aufgewachsen ist, waren ja alles Juden in Israel damals. Sie sind in die Synagoge gegangen und Jesus hat ganz bewusst für das Christentum einen neuen Begriff gewählt. Er sagt, wir gehen nicht in die Synagoge, wir gehen zur Ekklesia. Und die Frage ist, was ist Ekklesia? Und wenn man dieses Wort wörtlich übersetzen würde, würde das heißen, die Herausgerufenen. Das ist kein besonders spannender Begriff, eher so ein bisschen technisch. Die Ekklesia, die Herausgerufenen, das sind Menschen, die, ich sag mal, aus der Masse herausgerufen wurden für einen bestimmten Zweck. In der Schweiz kennen wir, da gibt es von Zeit zu Zeit Volksentscheide. Und dann werden die Menschen herausgerufen, die wahlberechtigt sind, um eine Entscheidung zu treffen, eine politische Gemeinde. Es gab diesen Begriff damals auch in der Heeresführung, im Militär. Da waren die Herausgerufenen, die Soldaten, die aus der Masse herausgerufen wurden, um einen bestimmten Auftrag auszuführen. Und so hat Jesus diesen Begriff gewählt, umgeprägt und hat gesagt, die Menschen, die mir nachfolgen, das ist auch die Gemeinde, sind auch die Herausgerufenen, die Menschen, die sich entschieden haben, mit mir unterwegs zu sein. Und so hat Jesus diesen Begriff geprägt. Und was für uns wichtig ist, zu verstehen, ist, dass Gemeinde nichts mit dem Gebäude zu tun hat. Okay? Gemeinde sind Menschen, ist eine Versammlung von Menschen, die an Gott glauben und die Jesus nachfolgen wollen. In diesem Sinne kann Gemeinde ganz, ganz viele verschiedene Formen annehmen. Gemeinde kann groß sein. Gemeinde kann aber auch ganz klein sein. Gemeinde kann ganz lange gehen mit Musik, mit Predigt, mit Essen, mit Fest, mit Feierlichkeiten. Gemeinde kann aber auch ganz kurz sein, informell. Gemeinde kann einen festen Ablauf haben, wie das aussieht. Und Gemeinde kann aber auch ganz spontan sein. Treffen sich ein paar Menschen, beten zusammen, lesen die Bibel, wünschen sich einen guten Tag. Haben sie irgendwie auch Gemeinde gelebt, aber auf eine ganz andere Art und Weise. So, Gemeinde kann in einem Haus stattfinden, Gemeinde konnte im Tempel stattfinden, konnte aber auch irgendwo auf dem Weg stattfinden, unter einem Baum, wo ein paar Menschen sich begegnet sind, gemeinsam mit Vater unser beten, das Abendmahl feiern, ein Lied singen, sich drücken und einen guten Weg wünschen. Gemeinde ist dort, wo Menschen zusammenkommen und Gott der Mittelpunkt ist. Gemeinde hat nichts mit einem Gebäude, nichts mit einer Veranstaltung, nichts mit Uhrzeit, nichts mit einem Programm zu tun, sondern Gemeinde hat das mit Menschen zu tun. Und es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Für viele Christen oder für die Christen der ersten Gemeinde war das völlig klar, die kannten das nicht anders. Verändert hat sich das dann, wenn wir geschichtlich so ein bisschen zurückspulen und dann im 4. Jahrhundert. 313 wurde, oder hat andersrum, hat Kaiser Konstantin das Christentum, wie will ich sagen, legalisiert. Es gab lange Zeit eine Phase, wo Christen verfolgt wurden aufgrund ihres Glaubens, wo sie ins Gefängnis kamen und so weiter. Und 1313, so sagt die Geschichte, hat Kaiser Konstantin ein Gesetz erlassen, dass das Christentum offiziell erlaubt ist. Kurze Zeit später hat Kaiser Konstantin sich selber zum Christentum bekehrt und infolgedessen war es auf einmal in oder en vogue, auch Christ zu sein. Und in diesem Zuge sind ganz viele Menschen zu der christlichen Kirche dazugekommen, weil es halt gerade cool war. Und wie das so ist, wenn dann alle dazukommen, weil es halt gerade cool war, war es nicht immer unbedingt eine ganz tiefe Herzensentscheidung, sondern man ist halt mitgegangen mit den anderen. Man war so formal eben auch Christ. So, und in diesem Zuge sind eben zunehmend Menschen auch aus der Oberschicht zum christlichen Glauben gekommen, die wussten, wie man ordentlich feiert, wie Festlichkeiten ablaufen, nicht so primitiv handgeschneidert, sondern die wussten, wie man am königlichen Hof beim Kaiser Sachen zelebriert. Und auf einmal wurden Gottesdienste liturgisch, auf einmal hatten Gottesdienste einen bestimmten Anfang und ein Ende und ein bisschen Pomp und man hat angefangen, es speziell zu machen. Und nicht nur die Gottesdienste und die Feierlichkeit, sondern auch die Gebäude. Man hat angefangen, Kirchengebäude zu bauen und die mussten groß sein, die mussten was darstellen, die mussten bunte Fenster haben, die sollten Kunst beinhalten, all diese Dinge. Und in diesem Zuge, wo man diese Kirchen gebaut hat, hat man dann diesen Gebäuden ja irgendwie Namen geben müssen. Auf Lateinisch waren das dann die Basilikas und auf Gotisch oder Germanisch die Kirika und davon hat sich unser Wort Kirche abgeleitet. Dieser Begriff Kirche meint in erster Linie das Gebäude. Und wenn Menschen heute sagen, ich gehe in die Kirche, dann meinen sie, ich bin in ein Gebäude reingegangen. Das kann ich am Dienstag machen, das kann ich am Mittwoch machen, das kann ich zum Gottesdienst machen, aber wenn ich sage, ich gehe in die Kirche oder ich war in der Kirche, dann bin ich an diesem Ort gewesen. Und mit dieser Begrifflichkeit, die ja eigentlich ganz lapidar, es hat sich irgendwie so ein Identifikationswechsel vollzogen, dass Menschen Kirche zunehmend mit dem Gebäude verbunden hatten. Macht das Sinn? So ein bisschen? Wenn wir in die Bibel reinschauen, stellen wir aber fest, dass Gemeinde, also nicht am Wort festmachen, aber was Jesus gemeint hat, wenn er Ekklesia gesagt hat, dann war es nicht ein Gebäude, sondern war es eine Versammlung von Menschen, die an Gott geglaubt haben. So, wenn wir heute über Kirche sprechen, dann denken wir an einen Ort. So, wenn Jesus über Kirche, Ekklesia, Gemeinde gesprochen hat, hat er überhaupt nicht an einen Ort gedacht. Er hat an Menschen gedacht, die sich getroffen haben, die gebetet haben, wo Jesus der Mittelpunkt war. Das wird deutlich, wenn wir lesen im Matthäus-Evangelium Kapitel 16. Da spricht Jesus das erste Mal über die Gemeinde. Der Kontext ist der, dass Jesus seine Jünger fragt, wer denkt ihr, wer ich bin? Das war die große Frage, die im Raum stand. Jesus hat Wunder getan, Jesus hat toll gepredigt, Jesus hatte keine Drogen genommen, war trotzdem ein spannender Redner. Menschen haben ihm zugehört, so keine Ahnung warum. Aber Menschen wollten das hören, was er zu sagen hatte. Und die große Frage, wer ist dieser Jesus? Und irgendwann fragt Jesus seine Jünger und sagt, was denkt ihr, wer ich bin? Ihr wart jetzt so lange mit mir unterwegs, ihr habt so viel gehört, ihr habt so viel gesehen. Was sagt ihr, wer ich bin? Und Petrus hatte ein großes Mundwerk, war da auch nicht verlegen, fängt an und sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt, Jackpot, 100 Punkte, voll ins Schwarze. Jesus schaut ihn an und sagt, und du bist Petrus, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und manche Menschen haben das missverstanden und dachten, Jesus hätte gesagt, auf Petrus, auf diese Person würde er seine Gemeinde bauen wollen. Ist aber nicht das, was Jesus gemeint hat. Was Jesus gemeint hatte, war auf das, was Petrus verstanden hatte. Dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Auf dieses Bekenntnis, auf diese Offenbarung, auf diese Erkenntnis. Auf diese Erkenntnis hat Jesus verheißen, seine Gemeinde zu bauen. Nicht auf eine Person, nicht auf ein Gebäude, nicht auf eine Uhrzeit, sondern auf eine Erkenntnis, auf eine Offenbarung, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und Jesus ging so weit, dass er gesagt hat, die Pforten der Hölle werden sie, die Gemeinde, nicht überwinden. Das Fundament ist nicht ein Ort, nicht ein Haus, nicht eine Zeit, sondern es Fundament ist die Erkenntnis, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und Jesus sagt, wo immer diese Erkenntnis zu finden ist, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, wird Satan machen können, was er will. Er wird diese Gemeinde nicht platt bekommen. Der Satan kann ein Haus wegnehmen, der Satan kann einen Pastor ins Gefängnis schicken, der Satan kann machen, dass es schneit, dass es regnet, dass die Sonne scheint, dass du Besuch am Nachmittag kommst. Er kann machen, was er will, aber wenn dein Erkenntnis ist, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, wird der Gemeinde Jesu nie zerstören können. Und insofern leben wir in spannenden Zeiten. Dieser Ausspruch Jesus ist über 2000 Jahre her. Und wenn wir in die Geschichte reinschauen und uns fragen, hat Jesus recht gehabt, dann stellen wir fest, dass das Römische Reich untergegangen ist. Dann stellen wir fest, dass es die D-Mark nicht mehr gibt. Dann stellen wir fest, dass Amerika im Umbruch ist. Dann stellen wir fest, dass ganz viele Dinge unsicher geworden sind. Aber eines, was heller und schöner strahlt als je zuvor, ist die Gemeinde Jesu. Über allen Humanismus, über allen Materialismus, über alle Evolutionstheorie, über alle liberale Theologie, über jeden Kommunismus, über all das, was die Geschichte mit sich gebracht hat und versucht hat, das Christentum klein zu halten, ist eines schöner und größer und heller als je zuvor. Und das ist die Gemeinde Jesu weltweit, vielleicht nicht in Deutschland, vielleicht nicht in deinem Dorf. Aber wenn wir es global anschauen, ist das, was Jesus verheißen hat, tatsächlich die Wahrheit gewesen. Wo Menschen zusammenkommen mit diesem Fundament, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, kann der Teufel machen, was er will. Er wird es nicht auseinanderbringen können. Und das ist das Schöne an Gemeinde, dass Jesus verheißen hat, dass die Gemeinde gegen alle Angriffe des Teufels, ich will es nicht sagen, vielleicht nicht immun ist, aber resistent. So. Egal, was der Teufel macht, die Gemeinde Jesu wird immer siegreich daraus hervorgehen. Und das ist der Grund, warum es gut ist, Teil einer Gemeinde zu sein. Nirgends hat Jesus verheißen, dass Christen, die alleine vom Fernseher sitzen und sich coole Predigten reinziehen, gegen alle Angriffe des Teufels überwinden werden. Nirgends hat Jesus verheißen, dass wenn du deine Bibel alleine liest, du schon alles checken wirst, was da drin steht, weil du bist ja sein geliebtes Kind. So, die Verheißung gilt der Gemeinde. Die Verheißung, dass der Teufel sie nicht zerstören kann, gilt nicht jedem einzelnen Christen, aber der Gemeinde als Gesamtheit. Da hat Jesus was Besonderes reingelegt. Und ich weiß nicht, wer das schon mal dieses Vorrecht hatte, es gibt so viele gute christliche Konferenzen. Von ganz starker Musik, ganz tolle Predigt, ganz viel Spaß. Viele von den Konferenzen habe ich selber auch schon organisiert, im Kleinen, im Großen. da kannst du ein Stadion anbieten, da kannst du dir raussuchen, ob du in den Süden fahren willst, du kannst nach Amerika fliegen, da kann man es mit dem Urlaub toll verbinden. Es gibt so viele tolle Orte, wo du tolle Konferenzen, sprich tolle Einzel-Events erleben kannst. Und ich war auch schon bei der einen oder anderen dort und es ist cool und es hat einen Impact auf dein Leben. Aber auf Dauer ist nichts vergleichbar mit der Ortsgemeinde. Auf Dauer prägt und formt dich nichts so sehr wie das konstante Dazugehören zu einer Ortsgemeinde. Manchmal ist es nicht so spektakulär. Manchmal ist es nicht so laut, wie du es gerne hättest. Manchmal ist der Prediger nicht so gut, wie es woanders. Und all diese Dinge. Aber am Ende ist das nicht das, was dein Glauben ausmacht, sondern was dein Glauben ausmacht, ist Teil einer Gemeinde zu sein und nicht Teil einer Konferenz. Weil Konferenzen kommen und gehen. Aber die Gemeinde hat eine Verheißung, dass egal, was der Teufel macht, sie siegreich daraus hervorgeht. Das Normale, was passiert ist, lesen wir in Apostelgeschichte 2, Vers 41. Petrus hat gepredigt an Pfingsten und da heißt es, viele Menschen nahmen die Botschaft, die Predigt, die Petrus ihnen verkündet hat, an und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Was passiert war, dass Petrus gepredigt hat, Menschen es gecheckt haben, Menschen sich entschieden haben und aufgrund ihrer Entscheidung, Jesus nachfolgen zu wollen, sich taufen haben lassen. Und aufgrund ihrer Taufe wurden sie hinzugetan zu der Gemeinde, nicht nur formal, nicht nur irgendwo in einem Ausweis drin, sondern mit ihrem Herzen, mit ihrem Leben, mit ihrer Beziehung im Guten, verbunden mit der Gemeinde. Was nicht normal war, dass Menschen ihren Glauben alleine lebten. Was nicht normal war, dass Menschen alle 6 Wochen mal zum Gottesdienst gingen, wenn nichts im Fernsehen lief. Was nicht normal war, war, dass Menschen ihre Bibel selber auslegten und dachten, sie wissen es besser wie alle anderen. Was normal war, dass Menschen, die an Gott glaubten, die Gemeinschaft mit Menschen suchten, die auch an Gott glaubten. Und ich stelle fest in meinem Leben, dass wenn ich zur Gemeinde gehe, treffe ich Freunde. Wenn ich zur Gemeinde gehe, werde ich ermutigt. In der Gemeinde werde ich geschliffen, herausgefordert. In der Gemeinde wird meine Berufung freigesetzt. In der Gemeinde weinen und lachen wir gemeinsam. In der Gemeinde feiern wir Gott, wir beten gemeinsam. In der Gemeinde erinnern wir uns an das, was Jesus für uns getan hat. In der Gemeinde werden wir inspiriert, da kennt man uns, da werden wir ergänzt, da erleben wir Gemeinschaft, da beten wir zusammen, da bekehren sich Menschen, da sich Menschen taufen. In der Gemeinde bin ich ein Glied von anderen Gliedern am selben Leib. Und deswegen ist Gemeinde so schön. Und wenn wir in die Apostelgeschichte reinlesen, wie das damals war, wie Jesus sich das gedacht hat, dann heißt es da, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Es war ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Abendmahl und das Gebet. Jeder Mann in ganz Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Das ist krass. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Deswegen ist es gut, in Miete zu wohnen. Musste nichts verkaufen. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in den Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern, Fußball zu schauen, Party zu machen. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Ich frage mich, wer wollte da nicht gerne dabei sein? Was für ein cooler Verein. Da gibt es nicht mal eine Mitgliedsgebühr, da darfst du einfach so einkehren. Alles, was du machen musst, ist, dass Jesus der Mittelpunkt deines Lebens wird. Was ich auch feststelle, ist, das, was die Jungs damals getrieben haben, war, das war mehr als eine Veranstaltung. Diese Jungs hatten nicht eine Eventagentur und einmal in der Woche hat man sich getroffen, um die neue Lichtanlage auszuprobieren. Diese Jungs hatten das Leben miteinander geteilt. Was wir lesen, hat irgendwie eine andere Tiefe und eine andere Tragweite wie, ich war mal in der Kirche. So, was diese Jungs beschreiben, ist nicht, heute bin ich zum Gottesdienst gegangen. Was diese Jungs beschreiben, ist, ich bin Teil einer Gemeinde. Und es scheint viel mehr, das schien viel mehr zu sein, als eine Veranstaltung zu besuchen oder an einem bestimmten Ort gewesen zu sein. Was wir lesen ist, einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich in den Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Was wir entdecken ist, die hatten verschiedene Treffpunkte. Die hatten irgendwie große, coole Events im Tempel. Der Tempel war der Mittelpunkt der Stadt bis heute ist. Wenn du schaust, wo die Kirchen sind, in der Regel ist die Kirche im Zentrum von der Stadt. Die hat man nicht ins Industrie gebaut, weil eine Kirche gehört in die Mitte. Und deswegen haben Kirchen einen guten Sitz. Und da haben sie sich getroffen, dort, wo jeder sie sieht, dort, wo das Leben spielt. Und dann haben sie sich aber zusätzlich, auch nicht aus Pflicht, sondern weil man halt eh was essen musste, weil die Kinder sich kannten, weil das Leben vielleicht eh viel mehr auf der Straße stattgefunden hat, wie heute in unserem Kulturkreis oder in unseren Breitengraden, haben sie sich in den Häusern getroffen. Und dann haben sie nicht dasselbe gemacht wie im Tempel, aber sie hatten sich auch als Gemeinde getroffen. Für sie war das auch Gemeinde. Die haben nicht gesagt, gemeint ist das, was im Tempel passiert und zu Hause treffen wir uns halt als Freunde, sondern es war alles Gemeinde. Vielleicht haben sie sogar zusammen Bullriding gemacht und Pulled Pork gegessen beim Männertag. Keine Ahnung, was sie alles gemacht haben damals. Sie waren cool drauf. Und was wir für uns abgeleitet haben, was wir verstanden haben, ist, dass Menschen sich besser in Kreisen als in Reihen entfalten. Menschen entfalten sich besser in Kreisen als in Reihen. So viel Geometrie kriegt ihr mit, oder? Eine Reihe ist das, was ihr gerade sitzt. Eine Reihe bedeutet, es steht einer vorne und alle schauen zu. Eine Reihe bedeutet, du sitzt hinter jemanden, dessen Glatze glänzt und fragst dich, ob der auch mal mehr Haare hatte. So das ist eine Reihe. So, da sitzt du drin und das kann mal spannend sein und mal weniger spannend sein. Das ist auch kein Schaden, das ist gut, zum Gottesdienst zu kommen. Aber wir haben festgestellt, die wirkliche Veränderung findet in der Regel nicht statt, während wir in Reihen sitzen, sondern wenn wir in Kreisen uns befinden. Kreis bedeutet, ich schaue jemand in die Augen. Ein Kreis bedeutet, ich spür, wie es dem anderen geht. Ein Kreis bedeutet, ich habe mich ein Stück weit auch geöffnet und vielleicht auch ein Stück weit verletzbar gemacht. Der andere kann mich auch sehen. Ein Kreis bedeutet, das ist nicht so ein Gegenüber, sondern da gehören mehrere dazu. Kann man sich an die Hände fassen, so symbolisch. Und das ist das, was wir festgestellt haben, dass es neben diesem Sitzen in Reihen, was wir extrem cool finden, auch irgendwo ein Leben in Kreisen braucht. Und aus diesem Grund haben wir vor einigen Jahren angefangen, Kleingruppen zu starten. Uns ist kein besserer Begriff eingefallen, so ist ein bisschen technisch. Aber was es meint, ist eine Gruppe von Menschen, die überschaubar ist, Menschen, die ähnliche Interessen, ähnliche Fragen haben oder vielleicht auch völlig bunt zusammengewürfelt sind. Aber die sagen, wir wollen nicht nur in Kreisen sitzen am Sonntagmorgen, wir wollen miteinander das Leben teilen. Mal mehr, mal weniger. Diese Gruppen treffen sich auch zu einer bestimmten Uhrzeit an einem bestimmten Ort. Und die Gefahr ist, dass wir es genauso machen wie bei der Kirche oder beim Gottesdienst, dass wir denken, Kleingruppe ist diese Zeit und dieser Ort. Ich habe festgestellt, Kleingruppe ist nicht diese Zeit und dieser Ort, sondern es sind diese Menschen. Es ist fest, Kleingruppe ist auch am Montag und am Dienstag und am Mittwoch. Und ich bin Teil von der Männerkleingruppe. Ich finde es cool, mittwochabends treffen wir uns. Aber ich gehöre auch zur Männerkleingruppe am Dienstagvormittag und am Freitagabend. So, da gibt's mal morgens eine WhatsApp und mal abends eine WhatsApp, da weiß man, wo der andere im Urlaub ist. Man weiß nicht immer alles, so das muss jeder selber bestimmen, wie sehr er sich öffnet. So, aber ich stelle fest, es ist ein anderes Leben als in Reihen, wenn man in Kreisen unterwegs ist. Und aus diesem Grund haben wir als Gemeinde uns entschieden, als zweites Standbein neben den Gottesdiensten ganz fest und ganz regelmäßig Kleingruppen anzubieten, weil wir Menschen eine Chance geben wollen, mit anderen Menschen das Leben zu teilen. Eine ganze Auswahl, also die Kleingruppen, die jetzt im Oktober machen wir Pause und ab November startet es dann wieder für 5 Monate, ist nicht für die Ewigkeit, ist es die Chance für dich, eine Kleingruppe zu testen oder dich neu zu entscheiden, in deiner Kleingruppe zu bleiben, weil du sagst, ich möchte nicht nur in der Reihe drin sitzen, ich möchte nicht nur einen Ort besuchen, sondern Gemeinde, meine Beziehung zu Jesus hat irgendwie mehr was mit Kreisen zu tun. Und was wir feststellen, ist, dass diese Kreise Menschen gut tun. Matthias hat es vor 2 Wochen hier im Gottesdienst erzählt. Ich war letzten Sonntag in Aalen im Gottesdienst, hat es Stefan und Ellen selber erzählt. Stefan und Ellen ist ein junges Ehepaar, Ende 20, er Grafikdesigner, Fotograf, sie Ärztin. So ein Bilderbuchpärchen. Wenn du die siehst, denkst du, so würde ich auch gern mal sein. Die strahlen, die sind hübsch, die sind charmant, die fahren ein Audi. Was willst du mehr im Leben? Was willst du mehr im Leben? Sie ist Ärztin, er ist Grafikdesigner. Wie cool ist das denn? Und du siehst diese zwei Menschen, und ich habe sie lange Zeit so gesehen, wie sie vor 1,5 Jahren zu uns zum Gottesdienst nach Aalen dazugekommen sind, Teil der Gemeinde wurden. Ich dachte, die haben alles im Leben, was du brauchst. Die haben es so schön. Und nach einiger Zeit kam Elke zu mir und sagte, weißt du was, wäre vielleicht gut, wir können mal zusammen beten. Stefan und Ellen würden sich so sehr ein Baby wünschen, aber es ist so schwierig, eins zu bekommen. Ich dachte mir, die sind so jung noch. Was wusste ich, was hätte ich geahnt, dass die seit 1-2 Jahren sich sehnlichst ein Baby wünschen und es so schwierig ist, eines zu bekommen. Und ich glaube nur, wer das mal mitgemacht hat, weiß, was das dann bedeutet, wenn du von Pontius zu Pilatus rennen musst, wenn du um die Hormonhaushalt und Zeiten und dein ganzes Eheleben wird auf einmal kompliziert und alles wird überlagert, wenn du nicht aufpasst vor diesem Wunsch, Kinder zu bekommen und so. Ich weiß nicht, wie es in ihrem Leben so ganz genau war, da haben wir nicht gesprochen, aber man kann sich es vielleicht so ein bisschen vorstellen, wenn man sich selber Kinder wünscht oder gewünscht hat. Und irgendwann haben sie sich dann regelmäßig mit Elke getroffen, sie haben gesprochen über das Thema, über die Spannungen und irgendwann hat Elke den Mut zusammengenommen und sagte, wisst ihr was, wärt ihr bereit oder würdet ihr euch darauf einlassen, mal zu erleben, was es bedeutet, wenn eine Gruppe die Last gemeinsam trägt? Stefan und Ellen waren Teil unserer Basics-Gruppe in Aalen, so hieß dieser Kurs für Menschen, die noch nicht so lange mit Gott unterwegs sind, weil einfach so die Fundamente ein bisschen erklärt werden, was macht der christliche Glaube aus, und haben sie sich eingetragen, waren ganz regelmäßig dort. Und sie sagte, was wäre, wenn wir einfach der Gruppe erzählen, dass ihr einen Wunsch habt, ein Kind zu bekommen und ob wir dafür beten könnten? Wollt ihr erleben, was es bedeutet, dass eine Last von der ganzen Gruppe gemeinsam getragen wird? Und diese zwei öffnen sich an diesem einen Abend mit Tränen und da sind ein paar italienische Mamas dabei. Und wer italienische Mamas kennt, wenn die Baby hören, so, da haben die Wände gewackelt, so stelle ich mir das vor. Die haben gebetet, die haben eine italienische Großfamilie herbeigebetet, würde ich mal vermuten. Und das Wunder passiert, Gott erhört dieses Gebet in dem Moment, wo sie nicht mehr alleine beten, sondern als Gruppe. Wo sie den Mut hatten, ihr Herz zu öffnen und die Gruppe gemeinsam für sie betet. 2 Wochen später, glaube ich, bekommt sie die Nachricht vom Arzt, dass sie schwanger ist. Die nächste Basics-Gruppe war ein reines Fest, das könnt ihr euch vorstellen. Dieses Baby hat mehr Omas als ertragen kann, italienische Omas, versteht ihr? Das ist ein gemeinsames Baby, das gehört nicht den zwei, das gehört der ganzen Kleingruppe, das ist ihr Basics-Baby. So, dieser Begriff ist sprichwörtlich geworden in Aalen. Was ich feststelle ist, es so ein Unterschied, ob du das Leben in Reihen oder in Kreisen teilst. Wir waren Ende Juli auf dem Weg zum Flughafen, weil wir in Urlaub fliegen wollten, kriegen eine WhatsApp ein paar Stunden vom Abflug, dass Regine Pompolas, eine unserer Kleingruppenleiterinnen, einen Schlaganfall bekommen hat, dass die Gehirnregion betroffen ist und dass man noch nicht weiß, wie es ausgeht, ob wir mitbeten könnten. Und als Pastor schlagen da immer so 2 Herzen in einem drin. Das eine Herz sagt, dreh um, besuch die Person, die braucht dich, sei für sie da. Und das andere Herz sagt, ich wollte es gar nicht wissen. Ich habe Urlaub, ich habe Freizeit, ich kann nicht mehr, ich muss raus. So, kennt ihr das? So, und du bist so innerlich ein bisschen zerrissen, was ist jetzt richtig? So sind wir zum Flughafen weitergefahren, haben eine WhatsApp an unser pastorales Team geschickt, ob jemand Zeit hat, ob sie mitbeten können, einfach mal schauen. Und wir waren 2 Wochen im Urlaub, wir kommen wieder zurück und wir waren mitten in dem Endspurt von unserem Gemeindehausumbau. Und es war so viel los, dass Regine in meinem Kopf komplett vergessen war. Ich habe irgendwelche Wände gestrichen, irgendwelche Möbel aufgebaut und nach ein paar Wochen dachte ich, oh Mann, wie geht's wohl Regine? Was für ein schlechter Pastor bin ich denn? Und so. Und irgendwann, weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn du dich dann so lange nicht mehr gemeldet hast, dann wird es irgendwann peinlich, wenn du dich wieder meldest. Kennt ihr das? So, und ich habe mich dafür entschieden, mich am besten gar nicht mehr zu melden. Und irgendwann meldet sie sich bei mir, so eine Sprachnachricht bei WhatsApp, und ich denke, Alter, jetzt kriege ich meine volle Lektion, jetzt bin ich entlassen. Und hört diese WhatsApp-Sprachnachricht an, sagt sie, Stefan, mir geht's so gut. Halbseitig gelähmt, Sprache geht ganz gut, bisschen holprig, so, aber sie kann reden, man kann sie verstehen, Kopf ist klar. Sagt Stefan, mir geht's so gut. Ey, ich bin so dankbar, eine Gemeinde zu haben. Ich spüre, wie die Gemeinde hinter mir steht, wie Menschen für mich beten. Ich denke mir, ich nicht. Ich denke mir, jetzt bin ich gespannt, wer von unserer Gemeinde die Helden sind, die nach dieser Frau schauen und denken, ich kann mir niemand vorstellen, all die ich kenne, sind auf dem Bau. Und zwischendrin hat dann ihre Azubi, also ihre Co-Leiterin von ihrer Kleingruppe, sich gemeldet, ob sie das Kleingruppen, den Gesprächsleitfaden haben kann. Sie würden sich gerne trotzdem als Kleingruppe treffen. Und ich denke, das ist ja toll, der Leiter oder die Leiterin fällt aus, die Azubi übernimmt und die schmeißen den Laden trotzdem. Finde ich cool, das ist schön, das freut mich dann als Pastor. Und irgendwann haben wir dann Kleingruppenleitertreffen vor ein paar Wochen gehabt und dann überlegt, welche Kleingruppen denn jetzt stattfinden ab November oder nicht. Sagt Matthias, die Kleingruppe von Regine, die trifft sich weiter, das macht ja jetzt ihr Azubi, so das ist ganz cool, aber die können wir nicht auf die Liste nehmen, weil die treffen sich an einem anderen Ort. Und ich denke mir, an welchem Ort treffen die sich denn, dass da keiner hin kann? Sagt er, die treffen sich jetzt hinter Günzburg, dort wo Regine ihre Reha macht. Die fahren jede Woche dorthin und haben ihren Kleingruppentreffpunkt von Nördlingen dorthin verlegt. Ich dachte, wie crazy ist das? Ich dachte mir, ich wünsche mir im Leben niemals einen Schlaganfall zu bekommen, aber wenn ich einen hätte, würde ich mir wünschen, dass es Menschen gibt, die bereit sind, eine Stunde zu fahren, um mich zu besuchen. Und ich habe festgestellt, wenn du denselben Wunsch hast, diese Menschen fallen nicht vom Himmel. Diese Menschen schlagen nicht auf einmal auf, wenn es dir schlecht geht, sondern diese Menschen sind schon in deinem Leben gewesen, wo es dir gut ging. Und dann habe ich wieder gemerkt, wie wichtig es ist, sich in Kreisen zu treffen und nicht nur in Reihen. Es waren nicht die Gottesdienstbesucher, die sie besucht haben, es waren die Kleingruppenteilnehmer, mit denen sie das Leben geteilt hat. Und das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Wir haben eine Frau bei uns in der Gemeinde, die wahrscheinlich die allermeisten von euch schon vergessen haben, weil sie seit bestimmt einem halben Jahr nicht mehr zum Gottesdienst kommen kann. Der Grund ist, weil sie eine Schwangerschaft hatte mit Zwillingen, die von Anfang an bis Ende richtig schwierig war mit allem, was man sich vorstellen kann. Übelkeit, Krankenhausaufenthalt, Infusionen und viele andere Dinge, die jetzt nicht hierher gehören, aber vielleicht wird sie es irgendwann selber erzählen. Aber die Folge von der Geschichte war, dass sie seit über einem halben Jahr nicht mehr zur Gemeinde kommen kann. Und so. Aber wenn du mich fragen würdest, welche Person in unserer Gemeinde im Moment Gott am meisten erlebt, würde ich sagen, das ist die Person. Wenn mir Katrin erzählt, wie sie sich schreiben, dann spüre ich, es gibt niemanden in unserer Gemeinde, dem Gott im Moment so nah ist wie diese Person. Und das, obwohl sie gar nicht zum Gottesdienst kommen kann. Und der Grund, warum Gott ihr nahe ist, ist, weil Menschen für sie da sind, die sie kennengelernt hat in ihrer Kleingruppe, in ihrer Phase, wo sie einfach noch gut ging, wo sie es nicht gebraucht hätte. Aber in dieser Phase ist etwas gewachsen, das jetzt auf einmal trägt, wo sie es braucht. Und vielleicht bist du von diesem Kaliber, wo du sagst, ich komme mit meinem Leben alleine klar. Mein Glauben ist Privatsache, das muss niemand wissen. Das mag stimmen, das ist richtig, auch dein Leben ist deine Entscheidung. Aber wir haben festgestellt als Gemeinde, dass es gut ist, in Beziehungen zu investieren, in Zeiten, wo es uns noch gut geht. Wir haben festgestellt, dass Geben seliger ist als Nehmen. Das ist so fromm ausgedrückt, aber ihr versteht, was ich meine. Wir fragen uns so oft, brauche ich eine Kleingruppe? Ich sage, nee, ich brauche keine Kleingruppe. Braucht die Kleingruppe dich vielleicht? Hast du die Frage schon mal gestellt? Gibt es Menschen, die vielleicht dich brauchen könnten, die froh wären, wenn du in der Kleingruppe wärst, auch wenn du sagst, ich brauche es gerade nicht? Aber es gibt Menschen, die bräuchten dich in ihrer Kleingruppe. Vielleicht sagst du, ich würde so gerne kommen, aber ich kriege das zeitlich nicht geregelt. Wir haben Männer in unserer Kleingruppe, die kriegen das zeitlich auch nicht geregelt. Ganz viele sogar. Aber es sind uns fast die allerliebsten. Weil irgendwie gehören die trotzdem dazu. Jeder hat einen anderen Grund. Manchmal ist die Persönlichkeit, manchmal ist die Arbeit, manchmal ist die Freundin, manchmal gibt es keinen Grund, manchmal ist Faulheit. Keine Ahnung, was der Grund ist, aber wir haben sie lieb und sie gehören zu unserer Gruppe. Und unsere Gruppe ist nicht definiert von den Menschen, die am Mittwochabend beim Treffen da sind, sondern von den Menschen, die in unserer WhatsApp-Gruppe sind. Wenn du zur WhatsApp-Gruppe gehörst, dann bist du Teil der Kleingruppe. Das ist die neue Regel in unserer Gemeinde, okay? Warum? Weil ich feststelle, ist, wenn du dazugehörst, gehörst du dazu, auch wenn du nicht da bist. Als meine Frau mit unserem jüngsten Sohn eine Woche im Krankenhaus war in Augsburg, hat sie trotzdem zu unserer Familie gehört, obwohl sie nicht da war. Das ist cool, gell? Wenn ich 4 Tage auf Pastorenkonferenz bin ich trotzdem verheiratet, auch wenn meine Frau nicht in meiner Nähe ist. Wir gehören trotzdem zusammen. Wir sind eine Familie. Wenn unsere Kinder in der Schule sind, sind sie trotzdem Teil von uns, auch wenn wir nicht neben ihnen stehen. Und eine Kleingruppe ist wie eine Familie. Da gehört man dazu oder man gehört nicht dazu. Aber es hat nichts damit zu tun, ob du bei einem Treffen anwesend bist. Und die Frage ist, bist du Teil der Familie oder nicht? Und deswegen würde ich dir so gerne Mut machen und Freude machen. Ich glaube, dass bei all dem, wo Familien in unserem Lande scheitern, Familie nach wie vor alternativlos ist. Es gibt kein besseres Konzept von Menschen zusammen zu wohnen, zusammen zu leben als Familie. Und wenn Familie scheitert, dann ist der Grund nicht der, dass das Original Gottes schlecht ist, sondern dass wir als Menschen so unsere Macken und Kanten haben und es nicht immer so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Das ist wie wenn ich einen Waffelteig mache und die falschen Zutaten reinpacke, dann ist nicht das Rezept schlecht, sondern ich habe es falsch umgesetzt. So. Der Gedanke Gottes von Familie ist nach wie vor alternativlos. Und das Abbild von Familie in der Gemeinde, wenn sie größer wird, ist Kleingruppe. Es gibt keine Alternative, wenn du tiefe und gute Gemeinschaft erleben willst, anstatt dich aus der Reihe herauszubegeben und in den Kreis zu setzen. Es braucht beides. Wollen wir nochmal gemeinsam aufstehen? Und mein Wunsch ist, dass nicht ich dich irgendwie überrede, mein Wunsch ist, dass Gott in dein Herz reinspricht. Was ich mir wünsche, ist, dass du dein Herz öffnest und sagst, Gott ist für mich dran, Teil einer Kleingruppe zu sein. Gibt es Menschen, in die ich investieren sollte und die vielleicht irgendwann in mich investieren? Wenn das so ist, dann erlaube ich dir, heute mir einen Tipp zu geben. Manchmal sind das so komische Gedanken, wo ich denke, wo kommen die jetzt her? Weil ich festgestellt habe, ganz viele dieser Gedanken sind von Gott inspiriert. Wenn es ein guter Gedanke ist, welches Interesse sollte der Teufel haben, dir einen guten Gedanken zu geben? Welches Interesse soll der Teufel daran haben, dass du Teil einer guten Kleingruppe bist? So, Jesus, beten wir, dass du uns gute Gedanken schenkst und dass wir checken, dass es du bist, der an unser Herz anklopft. Dass du derjenige bist, der uns einlädt, Teil eines Kreises zu sein. Und dazu wollen wir dir jetzt Zeit geben.